Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und willkommen mit dieser ergreifenden Fernsehszene.
Um dir zu helfen, damit du dein Ziel erreichst, möchte ich dir gerne etwas Unterstützung geben.
Okay.
Und zwar Unterstützung im Wert von 10.000 Euro.
Ein Fernsehteam verspricht einer jungen Obdachlosen viel Geld und Hilfe, um wieder auf die Füße zu kommen. Ob die Sendung voyeuristischer Schmu oder echte Hilfe ist, gleich unser erstes Thema. Harz und herzlich oder armes Deutschland. Es gibt bereits einige Formate im deutschen Privatfernsehen, die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft zeigen. Jetzt strahlt RTL 2 das Berlin-Projekt aus. 2 Jahre lang hat ein Filmteam 7 Obdachlose nicht nur begleitet, sondern auch versucht, mit Rat, Tat und sogar Geld zu helfen.
7 Obdachlose, ein Ziel. Weg von der Straße. Mit 10.000 Euro Startkapital.
Dankeschön.
Sollen sie sich ein neues Leben aufbauen?
Wo ist der Haken?
Dass wir dir im Grunde gar nicht helfen können, wenn es nicht von dir auskommt.
Dieter Puhl ist Diakon und Sozialarbeiter. Er hat jahrelang die Berliner Bahnhofsmission geleitet und sich vor allem dem Kampf gegen Obdachlosigkeit verschrieben. Dafür wurde er bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und die BZ hat ihn mal zum Mr. Obdachlos geadelt. Für uns hat er sich das neue RTL2-Format angesehen. Schönen guten Tag, Dieter Puhl.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Doku-Formate im Privatfernsehen, die soziales Elend zeigen, die haben ja oft was sehr Voyeuristisches, also Prekariatsporno nennen das manche auch zugespitzt. Das ist Fernsehen, bei dem man sich vom gemütlichen Sofa aus angesichts des Leids anderer wohlig gruseln soll. Wie reiht sich das Berlin-Projekt da ein?
Ich bin da gar nicht so anti-gebürstet. Ich fand den Film sowohl als auch.
Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was da anders ist. Das Kamerateam hält ja diesmal nicht nur drauf, sondern die Produktion greift wirklich ein. Also es wird versucht, wirklich zu helfen. Es gibt da ein Bändchen mit lauter hilfreichen Kontakten von Experten, von Wohnungshilfe. Es gibt dieses Budget von 10.000 Euro. Und es gibt auch einen echten Host, also den Journalisten Tim Niedernolte, den wir sonst vom ZDF zum Beispiel kennen. Wie finden Sie dieses Grundkonzept?
Ich finde das schon recht seriös gestrickt. Das sind Leute, die sich in der Szene mit obdachlosen Menschen auskennen. Guido Farnholz ist ein guter Freund von mir, ist ein Kumpel. Wir haben auch schon beruflich zusammengearbeitet. Ich sagte ja für und wider, was mich glücklich macht.
Ja.
Viele Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist Quote, das ist eben nicht Bibel TV, sondern es ist RTL 2, die vollkommen unbedarft sind, mit dem Thema obdachlose Menschen in Deutschland, in Berlin, gucken sich das abends an. Und vieles von dem, was ich gesehen habe, könnte so sein oder ist oft so. Ich kann Ihnen nur ganz ehrlich sagen, also so für mich ein Leitsatz ist, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte. Das ist Max Frisch, ich glaube Stiller, das Vorwort. Und obdachlose Menschen haben so ihre Geschichten, die sie gerne erzählen. Und je häufiger sie die erzählen, desto mehr werden sie auch zur Wirklichkeit.
Mhm.
Ronja hatte ich ein bisschen das Gefühl nach der ersten Folge, das wird sich ja noch entwickeln. Ronja macht ein bisschen Abenteuerurlaub.
Ronja ist eine 18-Jährige, müssen wir vielleicht kurz erzählen, die auch doch immerhin seit 4 Jahren auf der Straße lebt. Die
Ronja ist eine 18-Jährige, das glaube ich, die erzählt, dass sie seit 4 Jahren auf der Straße lebt.
Mhm.
Also ich hatte in der Bahnhofsmission Zoo mit vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen zu tun, mit Journalisten. Und ich habe unendlich viele Beiträge gesehen, wo jemand seine Sonnenbrille abnimmt, die Geschichte erzählt, dass er als ehemaliger Prokurist einer Firma in Brandenburg mit seinem Pkw gegen einen Baum fuhr. Er kam da lebend raus, seine beiden Zwillingstöchter waren tot. Und dann flossen die Tränen und es wurde gedreht und es wurde auch gesendet. Dieser Mann war nur nie Prokurist. Ich weiß nicht, woher er das Foto der beiden Zwillingstöchter hatte. Der hat ihre Kolleginnen und Kollegen nicht angelogen. Aber er hat sich selbst eine Geschichte erfunden, um glaubhaft zu machen, auch ein Stückchen für sich, wie er obdachlos geworden ist.
Herr Puhl, Sie haben gerade das Für genannt, was Ihnen gefällt. Das Wider, das haben Sie gerade angefangen zu schildern. Das ist, dass man wahrscheinlich nicht alle dieser Geschichten eins zu eins so für bare Münzen nehmen kann. Was wäre das sonst? Also es gibt im Trailer so eine Szene, in der zum Beispiel die Anfang 30-jährige Obdachlose Efi dieses Angebot des Fernsehteams kaum fassen kann. Und sie fragt da, wo denn da der Haken sein soll. Und der Tim, der Host, antwortet sinngemäß, naja, der Haken bist du selbst. Wir können nur helfen, wenn du genug Eigeninitiative mitbringst. Sehen Sie da auch den einzigen Haken in diesem Konstrukt?
Ich habe mir einen anderen Satz gemerkt, der bei mir klingelte. Der wurde sehr oft gesagt, zu jeder Zeit kannst du einen Experten in Anspruch nehmen. Diese ständige und kontinuierliche Begleitung, die die Menschen in den Beiträgen haben, die würden sich obdachlose Menschen ja wünschen. Also immer jemanden zu haben, der sofort auch da ist. Also du hebst die Hand und Guido, wie gesagt, ich kenne ihn, ist eigentlich sofort zur Stelle. Oder Tim ist sofort da und tröstet und ist empathisch. Wenn Sie Guido, den ich sehr schätze, in seiner normalen beruflichen Wirklichkeit kriegen wollen, dann müssen Sie einen Termin mit ihm ausmachen. Und wenn Sie Pech haben, ist der Termin in 10 Tagen. Dann ist aber Ihr Problem nicht mehr aktuell. Und Momente wie Saufdruck oder wie Rückfall haben sich dann manchmal schon leider anders geregelt.
Herr Puhl, da wird auch in dem Film immer wieder darauf hingewiesen, schätzungsweise 48.000 Obdachlose gibt es in Deutschland jetzt im Winter und dann noch zu Corona-Zeiten geht es diesen Menschen, keine Frage, nochmal extra dreckig. Würden Sie sagen, so ein Format hilft, die Situation der Obdachlosen möglicherweise doch zu verbessern?
Also ich mag es Journalisten nicht unterstellen, dass die da irgendwie eine Fake-Nummer machen. Ja, den meisten Menschen, ich drücke es mal jetzt sehr drastisch aus, geht das Thema Obdachlosigkeit am Hintern vorbei. Das hilft den obdachlosen Menschen selbst am wenigsten. Also es gibt so ein paar Vorbehalte, die eigentlich alle gegen Obdachlose haben. Erster Punkt ist, du hast doch selber Schuld. Zweiter Punkt ist, in Deutschland muss doch niemand obdachlos sein. Ich glaube, dass diese Beiträge erschaffen, an diesen Vorurteilen zu kratzen und die einzelnen Menschen hinter Vorurteilen aufzuzeigen. An dem Punkt, wie gesagt, bin ich wirklich ein Stückchen glücklich, weil damit auch gesellschaftliche Empathie ein Stückchen entwickelt wird. Denn darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, dass ich mir abends ein Bier aus dem Kühlschrank hole und eine Tüte Chips nehme und mir einen Beitrag anzugucken, sondern es geht tatsächlich darum, wenn Fernsehen, Schulfunk mit Quote hier irgendwas bewirken will, dann ist es vielleicht eine Veränderung an den Zuschauerinnen und Zuschauern. Was ich mir wünsche, dass am Ende so einer Folge, wenn Frau Meier, die sich RTL 2 reingezogen hat, an ihrem Supermarkt vorbeigeht und dort der Mensch sitzt, den sie 2 Jahre lang ignoriert hat, der dort bettelt, dann würde ich mir wünschen, dass Frau Meier nach diesen Folgen sagt, hallo. Oder dass sie diesem Menschen 1 Euro in die Hand drückt. Oder dass sie den Mut entwickelt, Schwellenangst ein Stückchen überwindet. Man sieht nämlich, das sind charmante Menschen. Und sagt, wie kann ich ihnen helfen? Also, liebe Leute, die ihr das jetzt auch heute hört irgendwie, geht doch bitte auf die obdachlosen Menschen zu. So ein Standardsatz ist, es sind keine Marsmännchen. Das zeigt dieser Beitrag. Es sind in der Tat keine Marsmännchen. Und ich habe eine eigentliche Kritik an dem Beitrag. Nach einer Folge, Obdachlosigkeit ist deutlich, deutlich härter, als diese erste Folge mir zumindest vermittelt hat. Und ganz viele Menschen, die ich persönlich kenne, würden in so einem Format überhaupt nicht gezeigt werden, weil sie in Anführungsstrichen, das sagen dann auch die Journalisten, viel zu hässlich sind, viel zu kaputt sind, viel zu unstrukturiert sind, an so einer Folge überhaupt teilzunehmen. Insofern hat man, das ist jetzt böse, was ich sage, die Premium-Obdachlosen in dem Beitrag ein Stückchen gesehen. Und deren Geschichten sind ja schon böse genug. Also die Wirklichkeit ist 100-mal schlimmer.
Dieter Puhl ist Diakon und Sozialarbeiter bei der Berliner Stadtmission. Mit ihm haben wir über das Berlin-Projekt gesprochen, das seit gestern bei RTL 2 zu sehen ist. Die nächsten 3 Folgen laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr. Herr Puhl, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Fundstück.
Die Verdrängung des Lebens traditionell orientierter Ethnien durch die amerikanische Konsumkultur. Das war Mitte der 70er Jahre ein oft diskutiertes Thema. Eine große Coca-Cola-Reklame mit dem Weihnachtsmann brachte die kalifornische Avantgarde-Band The Residents auf die Idee, es am Beispiel der Inui künstlerisch zu bearbeiten. Besonders wichtig waren den Residents dabei Sprache und Gesang der Inui, die sie abwandelten und in vielen Entwürfen untersuchten.
Sounds à la Residents, wiederentdeckt und ausgegraben von unserem Experten für rare Sounds, Paul Paulun.
Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen müssen geschlossen bleiben. Das gilt auch für Bordelle, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Bars.
Kultur im Abseits.
Unsere Autorin Esther Schellander nimmt uns heute mit nach Berlin zum Zocken.
Berlin-Sonnenallee. Alle paar Meter steht hier eine Spielhalle. Im Moment sind sie alle zu. Lockdown. Von außen gibt es nicht viel zu sehen. Die Fenster sind zugeklebt mit bunten Aufklebern oder Spiegelfolie. Bei den meisten befindet sich in irgendeiner Ecke ein ganz kleiner Zettel. Um ein Foto davon zu machen, muss ich mich auf Zehenspitzen stellen. Später zoome ich in das Bild hinein. Mal steht da ganz schlicht City Casino Berlin GmbH. Mal wie im Film Big Boss GmbH. Zu Hause telefoniere ich sie alle ab.
Der gewünschte Gesprächspartner.
Zwei erreiche ich dann doch. Einer möchte den Lockdown nutzen, um zu renovieren. Einer muss demnächst seinen Laden schließen. Beide wollen nicht mit mir sprechen. In den Medien geht es zumeist um Kriminalität und Geldwäsche. Dabei sei man ein ganz normaler Betrieb mit Anmeldung und Konzession. Danke, kein Interview. Ein anderer Weg muss her.
Schmidt-Gruppe, Petra Bredek, schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag, da spricht Esther Schellander. Ich bin vom Radio, ich rufe an wegen dem Interview.
Ja, da stelle ich Sie einmal weiter, Frau Klönner hat mir schon Bescheid gegeben.
Ich bin mit Arne Schmidt zum Gespräch verabredet. Er ist der Geschäftsführer der Schmidt-Gruppe, die aktuell 170 Spielhallen in ganz Deutschland betreibt. Gegründet wurde das Unternehmen von seinem Vater. Seit 1985 ist es stark gewachsen. Arne Schmidt hat mir vor dem Termin ein Foto geschickt. Darauf zu sehen ist das Innere einer Spielhalle. 4 Geldspielgeräte, daneben eine Ablage für Kaffee und andere Getränke. Sein Kerngeschäft sind die Walzenspiele. Man drückt einen Knopf, die Symbole drehen sich, maximal 5 Sekunden lang, das ist gesetzlich geregelt, dann bleiben sie stehen. Bei mehreren gleichen Symbolen hat man gewonnen. Außerdem befindet sich in dem Raum ein blassroter Teppich, hellblaue Wände und in der Mitte eine sehr große Skulptur irgendwo zwischen Vase und Designobjekt. Bei der Einrichtung habe man an eine Lounge gedacht. Was mir sofort ins Auge sticht, es gibt sehr viel freien Platz.
Eine Spielstätte ist eigentlich ein großer Raum. Man hat dort sehr viel Platz, denn aus rechtlichen Gründen brauchen wir für mindestens 12 Quadratmeter pro Gerät. Und wenn wir 12 Geräte, was wir maximal in einer Spielstätte aufstellen dürfen, aufstellen, haben wir gut 150 Quadratmeter für 12 Gäste. Das heißt, es sieht natürlich schon mal, kann schon mal leer aussehen.
Grund dafür ist der Spielerschutz. Schon vor Corona galt in Spielhallen eine Art Social Distancing.
Der Gesetzgeber ist der Meinung, dass wenn Geräte weiter auseinander stehen, dass es nicht so stark dazu verleitet, mehr zu spielen.
So oder so sind im Moment diese Plätze leer, wegen dem Lockdown. Den Menschen fehle die Zerstreuung und der Austausch, sagt Arne Schmidt, gerade in diesen Zeiten. Doch kann die Zwangssperre auch eine Chance sein? Zum Beispiel für spielsüchtige Menschen? Grundsätzlich ja.
Wir wissen Berichte, dass im Moment ein sehr starker Zulauf im Online-Spiel stattfindet. Und dort gibt es aktuell keinen vernünftigen Spielerschutz, da es nirgendwo vernünftig reguliert ist. Und da mache ich mir eher Sorgen, dass die Menschen, die wirklich ein großes Problem haben, dann in Bereiche gehen, die nicht so spielerschutzgesichert sind wie unsere Bereiche.
Das Online-Spiel fällt im Moment in Deutschland in eine gesetzliche Grauzone. In den allermeisten Fällen ist es illegal. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag im Juli könnte sich das ändern. Arne Schmidt hofft, dass dann auch er Online-Spiele anbieten darf. Im Hier und Jetzt hilft ihm das nicht. Wie die meisten Unternehmen hat die Schmidt-Gruppe durch den Lockdown Umsatzverluste gemacht. Wie viel staatliche Hilfe es dafür geben wird, ist im Moment noch unklar. Es ist ein bisschen wie wenn man vor einem Automaten sitzt und nicht weiß, wie viel am Ende rauskommen wird. Doch der Vergleich hinkt. Bund und Länder haben sich verschuldet, um die Corona-Krise zu bewältigen. Den Automaten kann das nicht passieren. Grund dafür ist ein Algorithmus, der hier am Werk ist.
Der Punkt, wovon der Betreiber lebt, ist halt der Einsatz des einzelnen Spiels. Und am Ende muss mehr in der Kasse des Betreibers bleiben, als es rausgeht. Ansonsten kann der Betreiber das Angebot nicht machen. Das ist eine logische Konsequenz. Und somit weiß jeder, dass man auf die Dauer mit so einem Angebot als Spieler verliert. Und es ist der Nervenkitzel, der Spaß daran, die Unterhaltung, für die man ja auch gerne mal zahlt.
Für die Betreibenden geht es beim Spielen nicht um Glück. Solange gespielt wird, gewinnen sie immer. Doch gerade wird nicht gespielt. Auf der Sonnenallee stehen die Automaten still und für Unterhaltung und Nervenkitzel zahlt hier gerade niemand.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach den Angriffen von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington werden die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram den US-Präsidenten bis zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden sperren. Das kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an. Zu den Auslösern für die Sperren gehörte ein Video, in dem der Präsident seine Anhänger zwar zum Rückzug aus dem Parlamentsgebäude aufrief, aber zugleich abermals unbelegte Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug wiederholte. Die Reaktion von Instagram und Facebook komme zu spät, sagt die New Yorker Korrespondentin Sinje Stattlich im Deutschlandfunk Kultur.
Die Netzwerke reagieren eigentlich immer dann, wenn der Schaden schon entstanden ist. Und ihnen wird ja vorgeworfen, dass sie diesen Präsidenten groß gemacht haben, dass sie ihm von 2016 an im Prinzip erlaubt haben, Falschinformationen zu verbreiten. Und so muss man sagen, dass eigentlich erst im Jahr 2020 wirklich und dann im Vorfeld der Wahl vor allem die sozialen Netzwerke angefangen haben, Falschinformationen stärker zu ahnden. Das alles war aber vergleichsweise moderat. Und im Prinzip, wenn jetzt Twitter oder Facebook Donald Trumps Accounts sperren, dann ist das ja nicht falsch. Aber da sagen eben viele Experten hier, es kommt einfach viel zu spät.
Die Leiterin der Duden-Redaktion, Katrin Kunkel-Ratzum, hat die gendersensible Umstellung des Online-Wörterbuchs verteidigt. Dort soll es, wie gestern der Verlag mitteilte, künftig je einen Artikel für die männliche und einen für die weibliche Form der rund 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen geben. Sprachwissenschaftler kritisieren allerdings, dass Wörter wie Bäcker oder Arzt sowohl spezifisch männlich als auch geschlechtsneutral verwendbar seien. Dem entgegnete Katrin Kunkel-Ratzum im Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt eine ganze Reihe Studien, die genau das in Zweifel ziehen. Selbstverständlich gibt es solche Formen, dass man sagt, ich gehe zum Bäcker, ich gehe zum Fleischer oder ich gehe zum Arzt. Hier ist aber viel eher gemeint, ich gehe in die Einrichtung, also in das Geschäft oder in die Arztpraxis, als zu einer ganz konkreten Person. Wenn wir über konkrete Personen sprechen, dann wird genau dieses sogenannte generische Maskulinum zunehmend in Frage gestellt.
Audio Streaming ist das umsatzstärkste Format im deutschen Musikmarkt und boomt weiter. Nach Angaben der Sonderauswertung des Marktforschungsinstituts GfK Entertainment und des Bundesverbandes Musikindustrie wurden im vergangenen Jahr beinahe 140 Milliarden Musikstreams verzeichnet. Fast ein Drittel mehr als 2019 und drei Viertel mehr als 2018. Bereits vor einem Jahr hatte der Verband mitgeteilt, Streaming über Plattformen wie Spotify, Amazon oder Apple Music habe mit mehr als der Hälfte des Gesamtumsatzes der Branche CDs, Downloads und Vinyl weit hinter sich gelassen. Die US-amerikanische Schauspielerin Marion Ramsay, die vor allem durch die Action-Komödienreihe Police Academy bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben ihres Sprecherteams starb sie plötzlich in ihrem Haus in Los Angeles im Alter von 73 Jahren. In der Rolle der Polizistin Laverne Hooks, die durch ihre hohe Stimme auffiel, trat Ramsay für alle 6 Police Academy-Folgen in den 80er Jahren vor die Kamera. In den 1970er Jahren trat sie als Sängerin mit Bette Davis in dem Musical Miss Moffat auf und war im Laufe ihrer Karriere auch in einigen Produktionen am New Yorker Broadway zu sehen.
Fensterblicke. In einem oft geteilten Meme aus dem Jahr 2020 sehen wir einen Blick aus dem Fenster eines einfachen Wohnhauses, vielleicht der Vorort einer amerikanischen Stadt. Auf der Fensterscheibe klebt ein transparenter Aufkleber, auf dem steht Directed by David Lynch, Regie David Lynch. Über dem Bild steht: Ich habe das ans Fenster geklebt und jetzt macht die Welt mehr Sinn. Der Blick aus dem Fenster taucht in vielen Memes auf. Das Material reicht von Filmstills über Comics bis hin zu Handyaufnahmen. Was die meisten dieser Memes gemeinsam haben, ist, dass sie sich entweder mit der Absurdität der Welt oder der eigenen Einsamkeit beschäftigen. Und meistens mit beidem. Das Jahr 2020, die verschobenen Realitäten in der Pandemie. Oft wurde dieses Jahr mit einem Drehbuch verglichen. Denn immer wenn Menschen glaubten, sich in den neuen Gegebenheiten eingefunden zu haben, schien sich eine neue Krise anzukündigen. Noch 3 weltgeschichtlich relevante Krisen bis Weihnachten, schreibt El Hotzo dazu auf Twitter. In einem anderen Meme sitzt eine Katze am Fenster. Ich bin so einsam, steht darunter, und in der nächsten Sequenz: Warum muss ich mein Leben in Einsamkeit leben? In der nächsten Sequenz kommt dann eine Hand ins Bild, die die Katze streicheln will. Doch die sagt: Fass mich bloß nicht an. Im letzten Bild sitzt sie dann wieder allein da. Wird diese Einsamkeit jemals enden, steht darunter. Der Blick aus dem Fenster ist hier selbstreflexiv. Die Welt ist da draußen und der Innenraum ist auch der Innenraum der eigenen Wahrnehmung. Das Subjekt fühlt sich im eigenen Körper unverbunden zur Welt, bleibt einsam. Und immer dann, wenn sich die Möglichkeit andeutet, das Fenster zu öffnen und sich als Teil der Welt zu empfinden, verweisen die meisten Memes auf das paradoxe Gefühl, dann doch die Einsamkeit vorzuziehen. Von Descartes Meditation, bei denen er aus dem Fenster auf die Welt schaut und sich fragt, was er von ihr wissen kann, bis hin zu Memes, auf denen Tiere und Menschen ironisch, melancholisch nach draußen blicken. Am Fenster versuchen wir, die Innenschau mit dem Bild vor der Scheibe zusammenzubringen. Rolf Staring Out of the Window ist ein weiteres Fenster-Meme. Die Hauptfigur, die einer Anime-Serie entnommen ist, wird in den vielen Varianten des Memes immer wieder in Photoshop geändert. Die eigene Identität und ihr Verhältnis zur Gesellschaft kommt hier ins Spiel, wenn zum Beispiel unter dem Titel »Bevor du den Job bekommst« eine Afroamerikanerin mit geglätteten Haaren aus dem Fenster schaut und im nächsten Bild »Nachdem du den Job bekommen hast« sie ihre Haare nicht mehr der weißen Mehrheit und ihren Rassismen anpasst. Manchmal werden die beiden Bilder von Rolf Staring Out of the Window auch nebeneinander montiert. 2 Menschen blicken dann jeweils aus ihrem eigenen Fenster. In einer bekannten Variante des Memes aus dem letzten Jahr lautet der Text dazu: Wenn ihr euch beide vermisst, aber keiner zuerst anrufen will.
Knocking on the window. In Zeiten der Quarantäne und des Kontaktverbots finden sich viele vor dem Fenster nach draußen wieder. Der ganz realen Scheibe mit Blick auf die Straße, den Hinterhof, den Garten oder den des Computers, Smartphones oder Fernsehens. Wie das Fenster unser Verhältnis zur Welt verhandelt, davon hat uns der Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins Fabian Saul berichtet.